Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Wie krank sind die Krankenkassen? Die Versicherer warnen vor ihren schwindenden Reserven. Politiker im Parlament wollen jetzt Klarheit. Gewinne für Rechte und Grüne. Dieses Ergebnis der Genfer Wahlen von gestern ist ein gesamtschweizerischer Trend. Das zeigt eine Auswertung der anderen kantonalen Wahlen in diesem Jahr. Wieder Selbstmordanschlag in Pakistan. Die Bombe explodierte auf einem Markt. Mehr als 30 Menschen kamen ums Leben. Und Doris Leuthard ist zurück aus Japan und Südkorea. Sie hat dort bei Wirtschaftsleuten für Handel mit der Schweiz geworben und redet über die Ergebnisse bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mikrofon ist Gudine Vinzenz. Zuerst jetzt zu Ursula Furgler, der Nachrichtenüberblick.
Gesundheitspolitiker wollen den Druck auf das Bundesamt für Gesundheit erhöhen. Das BAG müsse bei den Prämien und bei den Reserven der Krankenkassen transparenter informieren, fordern die Politikerinnen und Politiker aller großen Parteien. Beispielsweise müssten die Versicherten wissen, ob ihre Krankenkasse wegen mangelnder Reserven gefährdet sei. Die Gesundheitspolitiker kritisieren auch die Prämienpolitik der letzten Jahre unter Bundesrat Pascal Couchepin. Auf Geheiß des Gesundheitsministers senkten die Krankenkassen ihre Reserven, um die Prämien tiefer zu halten. Bei den kantonalen Parlamentswahlen, die seit Anfang Jahr durchgeführt wurden, gehören die Grünen und die kleinen Rechtsparteien zu den Gewinnern. Das zeigt eine Auswertung der Nachrichtenagentur SDA. Demnach gewannen die Grünen 13 Parlamentssitze dazu. Und nach dem jüngsten Erfolg der Genfer Bürgerbewegung Mouvement Citoyen Genevois kommen die kleinen Rechtsparteien auf 37 Sitze. Das sind 10 mehr als zu Beginn des Jahres. Erfolgreich waren aber auch die Grünliberalen. Zu den Verlierern gehören die Mitteparteien und die SP. Bei den kantonalen Parlamentswahlen, die seit Anfang Jahr durchgeführt wurden, gehören die Grünen und die kleinen Rechtsparteien zu den Gewinnern. Das zeigt eine Auswertung der Nachrichtenagentur SDA. Demnach gewannen die Grünen 13 Parlamentssitze dazu. Im Nordwesten Pakistans sind bei einem Selbstmordanschlag mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Die Bombe explodierte auf einem Markt und verletzte zahlreiche weitere Menschen. Dies berichteten lokale Medien unter Berufung auf die Behörden der Region Shangla, die sich in der Nähe des Swat-Tals befindet. In Mailand ist vor einer Polizeikaserne ein Anschlag verübt worden. Laut Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA wurden dabei der mutmaßliche Täter und ein Polizist verletzt. Beim Täter handelt es sich um einen Libyer, der damit gegen den Einsatz Italiens in Afghanistan protestieren wollte. Der niederländische Elektronikkonzern Philips hat im dritten Quartal überraschend einen Gewinn von über 170 Millionen Euro erzielt. Analysten hatten mit einem Verlust gerechnet. Philips war bereits im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Umsatz des Konzerns sank im dritten Quartal um über 10% auf noch gut 5,6 Milliarden Euro. Ein Coop-Bronto-Laden in Interlaken darf während eines Monats keinen Alkohol verkaufen. Das Verwaltungsgericht hat ein entsprechendes Urteil bestätigt. Ein Angestellter des Geschäfts hatte einem Jugendlichen 2 Flaschen Bier verkauft und damit gegen das Verkaufsverbot für unter 16-Jährige verstoßen. Der Jugendliche hatte das Bier als Testperson im Auftrag der Berner Kantonspolizei erworben. Die Mikrobiologin Françoise Chizou van der Hotte erhält als erste Frau den Marcel-Benoît-Preis. Die Benoît-Stiftung unter dem Vorsitz von Bundesrat Couchepin zeichnet die Professorin der ETH Lausanne für ihre Studien über bakterielle Giftstoffe aus. Der Marcel-Benoît-Preis, dotiert mit 100.000 Franken, ist einer der wichtigsten Wissenschaftspreise der Schweiz. Er gilt als Schweizer Nobelpreis und wird seit 1920 vergeben. Der Gastronomieführer Gomillo hat den Bündner Andreas Gaminada zum Koch des Jahres 2010 gewählt. Gaminada, der das Schlosshotel Schauenstein im Kanton Graubünden führt, erhielt 19 von 20 möglichen Punkten. Der Bündner hatte den Titel Koch des Jahres bereits vor 2 Jahren getragen.
12.35 Uhr. Hier im Rendezvous geht es weiter mit dem Streit um die Höhe der Krankenkassenprämien. 3 Kassen haben eine Aufsichtsbeschwerde gegen Bundesrat Guschmer eingereicht. Gesundheitspolitiker verlangen schnell mehr Klarheit. Eine Protestpartei verdoppelt ihren Wähleranteil im Kanton Genf mit Parolen gegen Grenzgänger. Warum? Der Freundschaftsvertrag zwischen der Türkei und Armenien, vermittelt von der Schweiz, was ist er wirklich wert? Putin besucht China wegen Wirtschaftsdeals in Milliardenhöhe. Wie stark braucht Russland sein früheres sozialistisches Bruderland? Und Klänge aus Afghanistan, aus einer Musikschule in Kabul, der etwas andere Bericht aus einem Land im Krieg. Im Tagesgespräch um 1 zu Gast dann Wirtschaftsministerin Doris Leuthardt. Sie erzählt von ihrer Werbetour in Japan und Südkorea. All das gleich nach Ursula Furgler mit Börsenzahlen, Wetteraussichten und Verkehrsmeldungen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.388 Punkten, plus 1,5%. Der Euro wird zu einem Franken 51,82 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,292. Das Wetter. Im Norden gibt es zeitweise Niederschlag, besonders in den zentralen und östlichen Alpen. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend von 1400 gegen 9000 Meter bei boigem in den Bergen stürmischem Nordwestwind. Im Süden fällt in Alpennähe etwas Regen, sonst scheint mit starkem Nordwind meist die Sonne. Die Temperatur liegt im Norden um 11, im Süden um 21 Grad. Am Dienstag und Mittwoch hält im Osten vereinzelt Schnee bis gegen 700 Meter, im Norden ist es zeitweise bewölkt, im Süden ist es an beiden Tagen sonnig. Die Temperaturhöchstwerte liegen im Norden um 8, im Süden um 17 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Straßenzustand, die Pässe. Im Wallis ist die Straße über die Furka wegen Schneefalls zwischen Gletsch und der Passhöhe gesperrt. Vorübergehend gesperrt sind zudem Klausen, Grimsel, Nufenen, Susten und San Bernardino. Schneebedeckt sind die Pässe Albula, Bernina, Flüela, Forcola di Livigno, Gotthard, Lucmania, Oberalp und Umbrail. Und in Graubünden beträgt die Wartezeit am Autoverlad Verena in Klosters und in Suschlawin je rund 30 Minuten.
Der Bund hat bei 18 Krankenkassen die Prämien für nächstes Jahr so tief angesetzt, dass diese 18 Kassen die Reservevorschriften bei weitem nicht mehr erfüllen. Das musste das Bundesamt für Gesundheit vor ein paar Tagen zugeben. 3 Krankenkassen haben darum Aufsichtsbeschwerden eingelegt gegen die entsprechenden Bundesämter. Protest gegen Kuschbens Gesundheitspolitik kommt jetzt auch vom Parlament. Politiker von links bis rechts verlangen dringend mehr Transparenz im Krankenkassenbereich. Aus dem Bundeshaus berichtet Philipp Burkhardt.
Der Präsident der Gesundheitskommission des Ständerates, Urs Schwaller von der CVP, stellt über die aktuelle Situation bei den Krankenkassenprämien ernüchtert fest.
Das Einzige, was klar ist, ist, dass fast alles unklar ist.
Dass das Bundesamt für Gesundheit laut eigenen Angaben bei 18 Kassen zu tiefe Prämien genehmigt hat und gleichzeitig nicht sagen will, um welche Kassen es sich handelt, das ist für Ständerat Schwaller unhaltbar. Transparenz sei nötig, seine Kommission werde sich nächste Woche auf jeden Fall mit der Situation befassen.
Wir werden Druck ausüben, den wir als Kommission ausüben können. Für mich ist auch klar, dass es zu Beginn der Wintersession sicher verschiedene Vorstöße geben wird, die klar Auskunft verlangen werden über die Situation.
Eine Situation, die auch den Präsidenten der Nationalrätlichen Gesundheitskommission, Jürg Stahl von der SVP, zunehmend ärgert.
Das Grundproblem liegt darin, dass die Prämiengestaltung eine politische Komponente besitzt und nicht auf rein versicherungsmathematischen Faktoren basiert. Das stößt nicht nur den Versicherern auf, sondern ist auch sonst nicht eine gute Entwicklung.
Absolute Transparenz bei der Prämiengestaltung, das fordert auch FDP-Nationalrätin Marianne Kleiner.
Wer eine Prämie bezahlt, für was auch immer, müsste wissen, wofür sie verwendet wird.
Kleiner stört sich zudem daran, dass bei einigen Kassen mit Geldern aus der Zusatzversicherung offenbar die Löcher in der Grundversicherung gestopft würden.
Ich glaube nicht, dass es im Sinne der Zusatzversicherten ist, dass dann diese Prämien verwendet werden, um Billigkassen zu finanzieren. Die Zusatzversicherten, die ihre hohen Prämien zahlen, haben das Recht darauf, dass ihre Prämien dafür ausgegeben werden, wofür sie sie bezahlen.
SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr hat das Vertrauen in das Bundesamt für Gesundheit verloren.
Wir vermuten verschiedene Ungereimtheiten. Wir sehen auch, dass keine Transparenz herrscht. Wir wissen nicht, weshalb die Prämien hier steigen, hier nicht steigen, weil eben die Daten dahinter und die Zusammenhänge nicht aufgezeigt werden.
Gleicher Meinung ist CVP-Nationalrat Reto Wehrli.
Es kann doch nicht sein, dass ich bei einer Krankenkasse bin und nicht in Erfahrung bringen kann, ob die wirtschaftlich gesund ist oder nicht. Also hier Versteckis zu spielen, das geht nicht.
Er geht davon aus, dass das Bundesamt für Gesundheit BAG genügend Mittel habe, um die nötige Klarheit endlich herzustellen, sagt CVP-Vertreter Wehrli.
Sollte dies nicht der Fall sein, dann soll es diese Bedürfnisse anmelden, dann soll es sagen, wir haben hier nicht die nötigen Mittel, nicht die nötigen gesetzlichen Grundlagen, dann wird man sicher bereit sein, diese zu schaffen. Aber das BAG ist jetzt wirklich gefordert.
Die Gesundheitspolitikerinnen und Politiker warten vom neuen Bundesrat Didier Burkhalter, der das Dossier am 1. November von Vorgänger Kuschmann übernimmt, dass er hier durchgreift. Der Präsident der Ständerätlichen Kommission Urs Schwaller bringt es auf den Punkt.
Die heutige Situation mit dem Schlagabtausch jeden zweiten Tag in einer Zeitung oder über die Sonntagsmedien, das geht sicher nicht und ist alles andere als vertrauensbildend in einem Bereich, der schon so genug Probleme hat.
Sagt CVP-Ständerat Urs Schwaller. Das war ein Bericht von Philipp Burkhardt. Stoppt die Grenzgänger. Mit dieser einfachen Botschaft hat die rechtspopulistische Partei Mouvement Citoyen Genevois in Genf am Wochenende im Kantonsparlament ihre Sitzzahl verdoppelt auf 17. Jetzt ist die Protestpartei hinter der liberalen Partei zweitstärkste politische Kraft in Genf, zusammen mit den Grünen. Fakt ist, seit der Einführung der Personenfreizügigkeit hat die Zahl der Grenzgänger im Raum Genf stark zugenommen. Das hat bei zahlreichen Genferinnen und Genfer Angst ausgelöst. Haben es die anderen Parteien verpasst, diese Ängste rechtzeitig ernst zu nehmen? Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Der größte Teil der Grenzgänger kommt aus dem französischen Departement Hochsavoyen. Der Bürgermeister des französischen Grenzstädtchens Annemasse, Christian Dupessé, zeigt sich deshalb enttäuscht und besorgt über den Wahlsieg des MCG.
Le résultat me déçoit bien sûr et m'inquiète un peu.
Immerhin, die große Mehrheit der Genferinnen und Genfer hätten ihre Stimme der SP, FDP, CVP, Liberalen Partei oder den Grünen gegeben. Parteien, die täglich mit Frankreich zusammenarbeiteten, um eine grenzübergreifende Agglomeration zu bilden. Mit diesen Leuten wolle er auch weiterhin die Probleme im Bereich Verkehr, Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit angehen, sagt Christian Dupessé.
Il faut que l'on trouve ensemble les solutions concernant l'emploi, le logement, la mobilité.
Doch vorerst müssen sich die traditionellen Parteien in Genf von ihrer Wahlniederlage erholen. Die Genfer SP-Nationalrätin Maria Roth Bernasconi zum Sieg des MCG.
Es ist wahrscheinlich in einer Krisenzeit einfach, Sündenböcke zu suchen und dann zu finden und auf diese einzuhauen.
Die SP und die anderen Parteien hätten aber auch Fehler gemacht, fügt Roth Bernasconi selbstkritisch an.
Ich denke effektiv, dass die traditionellen Parteien Mühe hatten, den Leuten klar darzustellen, welche Rezepte sie gegen die Krise haben.
Seit 2002, seit der Einführung der Personenfreizügigkeit, hat sich die Anzahl Grenzgänger verdoppelt. 53.000 aktive Grenzgänger gibt es in Genf, gegenüber 30.000 beispielsweise in Basel-Stadt. Zusammen mit den vielen Schweizern, die in Frankreich wohnen, strömen täglich rund 80.000 Leute nach Genf zur Arbeit. Fast alle mit dem Auto, was regelmäßig zu einem Verkehrschaos führt. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs konnte mit diesem Zuwachs nicht mithalten. Ein wichtiges Eisenbahnprojekt, das Genf und Annemasse verbinden soll, ist wegen eines Referendums blockiert. Und auch der Bau von Wohnungen kommt nicht so richtig vom Fleck. Scheinbar ist das Fass für viele Genferinnen und Genfer nun übergelaufen. Sie denken auch, dass ihnen die Grenzgänger die Arbeitsplätze wegnehmen. Das stimme so nicht, sagt Dominique Frey, Direktor des Statistischen Amtes Genf. Es fehle an qualifizierten Arbeitskräften. Die Genfer Wirtschaft sei in den letzten Jahren nur dank den Grenzgängern überdurchschnittlich gewachsen.
C'est un canton qui a créé près de 30 000 emplois en 3 ans.
30.000 neue Arbeitsplätze habe Genf in nur 3 Jahren geschaffen. Sicher, der Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt habe sich mit der Zunahme der Grenzgänger verschärft. Doch es gebe deswegen nicht mehr Arbeitslose, betont Dominik Frey. Die Arbeitslosenquote in Genf wachse langsamer als in der übrigen Schweiz.
Es war ein diplomatischer Krimi mit dem Höhepunkt am Samstagabend. Die Türkei und Armenien unterzeichneten in Zürich ein Abkommen, das die Beziehungen zwischen beiden Ländern normalisieren soll, nach fast einem Jahrhundert der Feindseligkeiten. Der zentrale Punkt, die Grenze zwischen Armenien und der Türkei, soll wieder geöffnet werden. Seit 1993 ist sie zu. Aber schon gestern stellte der türkische Premierminister Erdogan wieder Forderungen. Ich habe darüber mit Gabriele Ohl gesprochen, sie ist Türkei-Korrespondentin für verschiedene Medien. Frage, was fordert der türkische Ministerpräsident denn jetzt genau?
Erdogan fordert das, was er auch im Mai schon in einer Rede im aserbaidschanischen Parlament gefordert hat. Solange sich Armenien nicht aus den besetzten aserbaidschanischen Gebieten zurückzieht, kann die Türkei keine positive Haltung einnehmen. Es ist also keine neue Forderung, die Erdogan dort stellt. Und Erdogan stellt diese Forderung natürlich auch im Blick auf seine eigene Öffentlichkeit. Denn während der Prozess ja bis jetzt im Stillen ausgehandelt wurde, wird mit dem Punkt, an dem die Parlamente entscheiden müssen, auch die Öffentlichkeit mit einbezogen. Und auf diese Öffentlichkeit, auf seine eigene Öffentlichkeit, muss er auch Rücksicht nehmen.
Aber stellt er damit das Abkommen in Frage und fällt damit seinem Außenminister, der das Abkommen unterzeichnet hat, in den Rücken?
Nein, Erdogan und sein Außenminister Ahmet Davutoğlu arbeiten sehr gut zusammen. Das ist sicherlich auch vorher Davutoğlu bekannt gewesen, dass diese Forderung kommt. Man muss jetzt sehen, dass bei beiden Seiten die eigene Öffentlichkeit mit in Betracht gezogen werden muss. Und wir wissen auch, dass es viel mehr Kontakte gegeben hat in der Vergangenheit. Und auch der Rückhalt und der sanfte Druck, der von den Großmächten kommt, zeigt, dass eigentlich auf allen Seiten der Wunsch da ist, dass sich dort in kurzer Frist etwas bewegt.
Gibt es denn Reaktionen aus Armenien auf diese Forderungen, auf diese Aussagen von Ministerpräsident Erdogan?
Ich habe noch keine Kenntnis von aktuellen Reaktionen aus Armenien dazu, aber bei beiden Seiten ist der Wunsch zu einer Einigung sehr stark, trotz Stimmen der Opposition, die ja in solchen Fällen, wie wir wissen, immer lauter sind als die Stimmen derer, die zustimmen. Aber auch Armenien kennt die Lage der Türkei und jeder weiß, wie er mit seiner Öffentlichkeit umzugehen hat.
Aber was denken Sie nach diesen Aussagen jetzt, dieses Zürcher Abkommen? Ist es trotzdem, kann man das nach wie vor so werten, ein Grundstein für Frieden zwischen der Türkei und Armenien?
Ich denke auf jeden Fall, weil beide Seiten wollen aus diesem Zustand der Feindseligkeit und der geschlossenen Grenzen herauskommen. Für Armenien ist es sehr wichtig, da Armenien einen Zugang ins Ausland über die Türkei hat, einen weiteren Zugang. Der jetzige geht nur über Georgien und im letzten Jahr wurden diese Grenzen geschlossen während des russisch-georgischen Konfliktes und da saß Armenien in der Sackgasse. Außerdem liegt Armenien auf den großen Energiekorridoren und ist inzwischen immer umgangen worden bis heute. Es hätte dann also ein stärkeres Gewicht dort. Es leben ganz viele armenische Staatsbürger hier in der Türkei, die sich auch sehr wünschen, dass die Grenzen geöffnet wird. Der Wunsch nach Aussöhnung ist auch hier in der Türkei nicht mehr zu überhören und deswegen ist es schon ein Grundstein zu einem Frieden, wenn man jetzt auch noch bedenkt, dass die weltpolitischen Interessen auch in der Richtung liegen.
Sagt die Journalistin Gabriele Ohl in Istanbul. Heute reist der russische Regierungschef Wladimir Putin nach China zu einem Besuch. Dabei geht es vor allem um Geschäfte, um die Wirtschaftsbeziehungen. Im Gepäck hat der russische Regierungschef viele unterschriftsreife Verträge. Es geht insgesamt um Geschäfte im Wert von 5,5 Milliarden Dollar. Das Interesse an guten Wirtschaftsbeziehungen ist offensichtlich groß zwischen den beiden Riesenreichen. Was wollen die beiden voneinander? Das fragte ich Urs Morf, unseren Mann in China.
Eigentlich ist es ganz einfach. China will und braucht so viel Erdöl und so viel Erdgas, wie es bekommen kann. Und China hat auch Geld, viel Geld und kann dafür bezahlen. Umgekehrt hat Russland viel Erdöl und viel Erdgas, aber auch ziemlich verlotterte Förder- und Transportanlagen und braucht Geld, dringend Geld. Und das ist der Hauptteil des Geschäftes. Russland möchte auch wieder Industrieprodukte mehr nach China verkaufen, aber da stehen die Chancen nicht so gut, weil die meisten Sachen, die Russland herstellen kann, die kann China mittlerweile selber auch herstellen und braucht sie nicht.
Wie stark sind denn die Wirtschaftsbeziehungen jetzt schon? Wie stark ist China auf Russland angewiesen und umgekehrt?
Ja, bis zum Ausbruch der internationalen Krise letztes Jahr gab es ein sehr starkes Wachstum, vor allem des zwischenstaatlichen Handels zwischen China und Russland. Das ging bis auf 50 Milliarden Dollar im letzten Jahr. Aber man muss sich vor Augen halten, das ist immer noch nur etwa ein Achtel von dem, was China mit den USA handelt. Und um den Stellenwert zeigen zu können, für Russland ist China der Handelspartner Nummer 3, also der drittwichtigste Handelspartner. Für China umgekehrt ist Russland aber nur die Nummer 11 auf dieser Hierarchiestufe. Und das spiegelt eigentlich ganz schön die Entwicklung wider, die sich zwischen Russland und China abgezeichnet hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Russland ist halt nicht mehr wie zu den Sowjetzeiten der große sozialistische Bruder, der China Entwicklungshilfe leisten muss, sondern es ist der ebenbürtige Partner oder sogar fast schon besser entwickelt als Russland.
Beim Besuch von Wladimir Putin in Peking soll es auch neben der Wirtschaft um muslimischen Extremismus gehen, so steht es im offiziellen Programm. Was wird hier besprochen?
China geht es um die Uiguren. Das sind diese Muslime in der riesigen Westprovinz Xinjiang. Diese Provinz grenzt an die ehemaligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken an. Dort gibt es auch Uiguren, gibt es auch Muslime. In Xinjiang hat es immer wieder Terroranschläge und Unruhen gegeben. Es gibt eine separatistische Bewegung. Und neuerdings gibt es sogar von Al-Qaida wegen des Uiguren-Problems offene Drohungen gegen China. Und China möchte da mit diesen zentralasiatischen Nachbarn und auch mit Russland enger zusammenspannen im Kampf gegen muslimischen Extremismus, gerade weil ja auch Russland im Kaukasus ein ganz ähnliches Problem hat. Das ist der Grund, worum es geht da.
Antworten von Urs Morf, unserem Korrespondenten in Peking. Diese Wochen treffen Sie sich wieder, Verleger, Buchhändler, Autorinnen, Leserinnen, zur größten Bücherschau der Welt, zur Buchmesse in Frankfurt. Vor einem Jahr, unmittelbar nach dem Ausbruch der weltweiten Wirtschaftskrise, konnte die Branche noch nichts über die Auswirkungen sagen der Krise. Jetzt aber zeichnet sich ab, die deutschsprachige Bücherbranche leidet eigentlich nicht unter der Krise. Einzige Ausnahme, ausgerechnet die Schweiz, Romana Costa.
In der Krise schenkt man sich ein Buch. Mit diesen Worten munterten sich Verleger und Buchhändler vor einem Jahr an der Frankfurter Buchmesse auf, um die trübe Stimmung wegen der Wirtschaftskrise etwas zu heben. Tatsächlich, offenbar ist der Slogan mehr als eine bloße Durchhalteparole, sagt Gottfried Honnefelder, der Präsident des Deutschen Börsenvereins, der die Buchhändler und Verlage in Deutschland vertritt.
Insgesamt kann man nur sagen, spürt die Buchwelt die Krise zurzeit nicht, ganz im Gegenteil. Vom Januar bis zum Oktober ist in Deutschland der Umsatz mit Büchern im Vergleich zum Vorjahr um 2,8% gewachsen.
Die Deutschen haben also für Bücher rund 3% mehr ausgegeben als noch im Jahr zuvor. Den genauen Grund hierfür kennt Honnefelder nicht. Er erklärt sich das Phänomen aber so.
Ich glaube, dass das Buch als Ware in Krisenzeiten keine Konjunkturbase mitmacht, sondern im Gegenteil mehr gebraucht werden kann als sonst, weil die Menschen in Krisenzeiten sich orientieren an Informationen, die bleiben, die wichtig sind. Und da haben Bücher ja nun doch einen ganz besonderen Rang.
Deutschlands Buchbranche hat Erfolg trotz Wirtschaftskrise. Positive Signale kommen auch aus Österreich. Auch dort steigt der Umsatz. Ganz anders die Situation in der Schweiz. Hier sind die Umsatzzahlen zurückgegangen. In den ersten 8 Monaten dieses Jahres um mehr als 2%, sagt Dani Landolf, Geschäftsführer des Buchhändler- und Verlegerverbandes.
Wir haben ein Problem mit dem steigenden Preisdruck auf den Buchhandel, der sowieso schon mit kleinen Renditen arbeitet. Und das natürlich jedes Prozent weniger Umsatz schlägt dann durch. Und wem das Wasser schon bis zum Hals steht, der bekommt dann relativ schnell Probleme.
Zu spüren bekam dies etwa der renommierte Zürcher Ammann Verlag, neben Diogenes eines der größten Verlagshäuser der Schweiz. Ammann schließt nächstes Jahr in seinem 30. Verlagsjahr. Oder in Basel die Edition Urs Engeler, ein vielfach ausgezeichneter Nischenverlag, der sich auf Lyrik spezialisiert hat. Wegen der Finanzkrise unterstützt der langjährige Mäzen den Verlag nicht mehr. Schuld sei aber nicht bloß die Wirtschaftskrise, sondern in den Augen von Landolf auch, dass Bücher in der Schweiz seit nunmehr 2 Jahren keinen fixen Preis mehr haben. Deshalb stünden unsere Nachbarländer, die eine Buchpreisbindung kennen, besser da. Paradoxerweise sind dort die Bücher deutlich billiger als hierzulande, so dass manch ein Leser oder gar ganze Buchhandlungen ihre Bücher aus Deutschland oder Österreich beziehen. Diese profitieren dann davon.
Da hat man keine Verlagsschließung, da hat man Verlagsgründungen, da hat man sehr erfolgreiche Verlage und da ist auch ein anderes Fördermodell und ein anderes Bewusstsein gegenüber Literatur vorhanden in der Schweiz. Das ist sicher mit ein Grund, weshalb es dort besser geht als bei uns.
Fehlende staatliche Fördergelder und kein fixer Buchpreis als Gründe für den negativen Trend in der Schweiz. Dani Landolf hofft deshalb weiterhin, dass die Buchpreisbindung wieder eingeführt wird, so dass sich nicht bloß Kinderbücher gut verkaufen lassen. Denn da stimmt der Slogan: In der Krise schenkt man sich ein Buch.
Romana Costa. Afghanistan ist ein Land im Krieg. Tag für Tag gibt es Dutzende von Anschlägen. Und doch gibt es daneben auch ein anderes, ein fast normales Leben mit Märkten und Verkehrsstaus und Sport. Und es gibt in der Hauptstadt Kabul auch eine Musikschule, wo das Spiel auf uralten, traditionellen Instrumenten unterrichtet wird. Friedrich Steiger hat diese Musikschule in Kabul besucht.
Eine ruhige Straße im Süden von Kabul. An einem Rohr fließt Wasser, Kinder spielen in der Pfütze. Daneben eine hohe Mauer, öffnet sich die schwere Metalltür, dringt Musik aus dem Innenhof. In einem Gebäude mit offenen Fenstern spielen 7 alte Männer. Im Kreis sitzen sie auf einem Teppich. Chef der Gruppe ist Gholam Hussein. Er erzählt vom Rebab, seinem Instrument, gefertigt aus dem Holz des Maulbeerbaumes. Seit 35 Jahren spielt er es, wie schon sein Großvater, sein Vater, sein Onkel. Das Rebab und viele andere Instrumente waren in Afghanistan fast verschwunden. 30 Jahre Bürgerkrieg zerstörten auch die musikalische Tradition. Vieles sei vergessen worden während der Kriegswirren, erklärt Mirwai Siddiqui von der Aga Khan Stiftung, welche die Kabuler Musikschule betreibt.
See the re-establishment of classical, traditional and indigenous music of Afghanistan, which was really
entsprechend schwer war der Anfang.
The beginning was very difficult. We had less student, less instrument.
Es fehlten die Instrumente, die Lehrer, die Schüler. Aber jetzt laufe die Schule. Instrumente, die es nicht mehr gab, baue man selber in einer eigenen Werkstätte und bilde dort zugleich junge Instrumentenbauer aus. Und Lehrer habe man aus dem Exil zurückgeholt.
They know that after them there will be people following this route and having concerts.
Diese alten Musiker wollten, dass Afghanistans musikalische Tradition nicht ganz sterbe, sondern in künftigen Generationen weiterlebe. Viel Zeit dafür zu sorgen bleibt nicht. Amruddin Gulabzade zum Beispiel, der als einer der letzten lebenden Musiker die Zarenda spielt, ist weit über 80. Er spiele seit 65 Jahren das Instrument aus Hirschhorn mit den Saiten aus Pferdehaar. Den Grund, weshalb sich die in Afghanistan stark engagierte Aga Khan Stiftung gerade auch um die Musik kümmere, nennt Mirwai Siddiqui.
The promotion of traditional music here in Afghanistan, this part of the Afghan identity is very important.
Musik sei zentral in der afghanischen Tradition. und eine der ganz wenigen Klammern überhaupt in einem nach Jahrzehnten der Konflikte zutiefst gespaltenen Land.
Afghan people are very connected to music of Afghanistan.
Im besten Fall schaffe sie sogar eine Atmosphäre des Friedens. Weshalb Lehrer und Schüler inzwischen auch Konzerte geben, neulich in Kabuls Baba Shah Garten. Zur Begeisterung zahlloser Afghanen, zum Ärger aber der Taliban.
Unfortunately, it's a fraction of fundamentalist people who practice this kind of action.
Diese fundamentalistische Minderheit lehne Musik grundsätzlich ab. Immerhin, so Mirwais Siddiqui, sei man bisher von Attacken verschont geblieben. Allerdings, an Konzerte im Süden des Landes sei zurzeit nicht zu denken. Und man wisse, die Musikschule in Kabul sei, wie er sich ausdrückt, ein Tropfen Wasser in einem Ozean. Doch irgendwo müsse man ja anfangen beim Wiederaufbau eines auch gesellschaftlich zerstörten Landes.
Musik trotz Krieg. Die Reportage aus Kabul, Afghanistan, von Fredrik Steiger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.